Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Michaelas Küchentisch. Das Format für mehr Wohlbefinden rund ums Essen. Essen macht was mit uns. Es beeinflusst unsere Stimmung. Zusammen mit meinen Gästen tausche ich mich an meinem Küchentisch dazu aus. Für mehr Wohlbefinden rund um Leib und Seele. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier am Küchentisch. Diesmal sprechen wir über ein sehr spezielles Thema, nämlich über das Ausbleiben der Monatsblutung. Und zwar nicht aufgrund einer Schwangerschaft. Das kann nämlich auch noch ganz andere Gründe haben und daher möchte ich an dieser Stelle die liebe Laura begrüßen. Sie ist Ayurveda-Expertin und Hormoncoach und wird heute ein bisschen Licht in das Ganze bringen. Liebe Laura, es hat ein bisschen gedauert. So schön, dass du jetzt aber endlich da bist. Vielleicht magst du dich selbst kurz vorstellen, wer du bist und was du machst.
Danke dir, Michaela, für die Einladung. Und ja, gut Ding will Weile haben, aber jetzt haben wir uns und ich freue mich riesig, dass ich dabei sein darf. Also danke nochmal an der Stelle. Und ja, also zur Vorstellung. Wo fange ich da immer an? Das ist immer so eine gute Einstiegsfrage. Man muss erstmal überlegen, okay, wo startet man denn eigentlich? Und ich starte eigentlich immer ganz gerne damit, dass ich sage, dass ich ursprünglich mal BWL studiert habe und dann einige Zeit auch im Konzern gearbeitet habe und mir die Arbeit da auch sehr viel Spaß gemacht hat und ich eigentlich ziemlich zufrieden war. Und dann habe ich die Pille abgesetzt. Und das hat mir gar nicht so gut getan und ich habe vor allem auch nicht damit gerechnet, dass es mir nicht gut tut. Und ich hatte solche Sachen wie super schlimme Haut, wirklich eine extrem depressive Verstimmung, Weinen am Morgen über mehrere Monate und meine Periode ist eben 1,5 Jahre ausgeblieben. Und ich bin von Gynäkologin zu Gynäkologin gerannt, 4 an der Zahl und es war leider immer nur die Lösung, dass ich die Pille wieder nehme. Und da ich schon immer sehr gesundheitsinteressiert war, dachte ich mir irgendwie, naja, irgendwas anderes muss es da aber noch geben. Und ich bin selbst auf die Suche gegangen und habe dann den Ayurveda gefunden und auch Yoga. Also ich habe dann eine Ayurveda-Therapeutenausbildung gemacht und eine Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung. Und tatsächlich war es so, dass ich das alles, was ich gelernt habe, erstmal für mich angewendet habe. Auch diese ganzen wundervollen Sachen aus dem Ayurveda. Und dann war es so, dass ich innerhalb von 3 Monaten alles wieder reguliert hat. Also ich hatte meine Periode wiederbekommen, meine Haut ist viel besser geworden, meine Stimmung ist deutlich besser geworden und dann habe ich gedacht, so okay, das muss ich irgendwie weiterverfolgen, das muss ich weitermachen. Und ich sage dann immer ganz gerne, ich bin bei meinem Ausbildungsinstitut hängen geblieben. Ich habe dann nämlich meinen Job gekündigt, bin jetzt am Ayurveda Campus tätig, bin da im Marketing eingestiegen, mache inzwischen zusammen mit dem Gründer die Leitung und bin dort eben auch Dozentin und bin an verschiedenen Instituten im Dachbereich eben als Dozentin tätig für Ayurveda, Ayurveda-Ernährung oder eben auch Frauengesundheit. Und ja, habe in dem Bereich auch 2 Bücher geschrieben, eins eben über Hormone und Ayurveda und eins über die ayurvedische Ernährung. Mache ja Coachings, mache Kurse, habe inzwischen auch meine eigene Weiterbildung im Ayurveda-Bereich und Frauengesundheitsbereich und habe auf dem Weg selbst unendlich viele Weiterbildungen gemacht in dem Bereich. Habe jetzt gerade, darüber haben wir kurz vorher noch gesprochen, eine 2-jährige Ausbildung in den USA noch abgeschlossen zum Thema Frauengesundheit und mache gerade auch noch meinen Master in Ernährungsmedizin. Ja.
Halleluja. Nicht schlecht. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Also die ist sehr ausgeblieben und die Ärzte wussten jetzt nicht so recht, was du hast, beziehungsweise haben sie dir eine Diagnose gestellt oder war das Einzige wieder, ja, fang wieder an mit der Pille?
Es hat sich niemand so richtig getraut, eine Diagnose zu stellen. Es war eine Verdachtsdiagnose PCOS, was sehr, sehr häufig gemacht wird nach dem Absetzen der Pille, was häufig eben auch eine Fehldiagnose tatsächlich ist bei vielen Frauen. Und von daher habe ich keine Diagnose bekommen. Ich weiß aus meiner heutigen Sicht und mit dem, was ich heute weiß, es war eben eine Postpill-Aminorrhoe tatsächlich. Und auch da kann man eben viel unterstützen, aber das braucht einfach ein bisschen Zeit und das hat mir der Ayurveda dann letztendlich auch gelehrt, was ich da machen konnte und was ich vor allem auch für mich individuell machen konnte, denn auch da ist ein Behandlungsplan natürlich sehr, sehr individuell letztendlich.
Ja, und jetzt haben wir schon ein paar Begrifflichkeiten gehört, wir haben PCOS, Amenorrhoe und wie gesagt, ich habe es in der Einleitung schon erwähnt, wenn die Regel ausbleibt, heißt ja nicht immer gleich, dass wir schwanger sind. Und zwar, es kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben, unter anderem die Amenorrhoe, die auch mit dem Lebensstil zu tun hat. Gerade wenn der Körper gestresst ist, kann es zu einer hypothalamischen Amenorrhoe kommen. Ein Begriff, der auch in meinem Leben tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Deswegen, Laura, du bist die Expertin. Hilf uns mal, das zu verstehen.
Super gerne. Okay, also lass uns erstmal mit der Basis anfangen sozusagen. Was ist die Definition von der hypothalamischen Amenorrhö? Das ist, wenn die Periode länger als 6 Monate ausbleibt und es sozusagen keine andere medizinische Diagnose gibt. Das heißt, sowas wie die Schilddrüse musste getestet werden, Zöliakie kann auch ein Grund sein, das heißt, sollte getestet werden. PCOS, ne, hatten wir gerade schon genannt, das hat teilweise ähnliche Symptome. Das sieht aber von den Hormonwerten her tatsächlich sehr, sehr anders aus. Also bei PCOS sind die Hormonwerte eher normal hoch und bei hypothalamischer Amenorrhö eher normal bis gering, sag ich mal. Sowas wie hohes Prolaktin sollte ausgeschlossen worden sein und so weiter und so fort. Eine Schwangerschaft natürlich auch, das hast du schon gesagt, ja. Also wenn all diese Sachen eben ausgeschlossen sind, dann können wir eben sagen, okay, das kann eine hypothalamische Amenorrhö sein beispielsweise. Was ist jetzt der Hintergrund, um das nochmal so ein bisschen auf physiologischer Basis auch zu verstehen? Hypothalamisch ist schon mal ein Wort. Das heißt, wir haben Probleme mit dem Hypothalamus letztendlich. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Der Hypothalamus ist aber ein Teil in unserem Gehirn. Ein sehr, sehr wichtiger Teil, wenn es um Hormongesundheit geht. Und wir haben das Wort Amenorrhö, was letztendlich einfach die ausbleibende Periode heißt. Wir müssen bei hypothalamischer Amenorrhö aber ein bisschen genauer sein, denn es ist nicht einfach nur ein Ausbleiben der Periode, sondern es ist ein Ausbleiben des Eisprungs. Ja? Das ist ein wichtiger Unterschied, denn auch bei einer hypothalamischen Amenorrhö kann es zu einer Blutung kommen, beispielsweise zu einer Durchbruchblutung. Das passiert, wenn wir hormonell noch so ein bisschen was an Östrogen in unserem Körper haben, was wichtig ist für den Gebärmutterschleimhautaufbau letztendlich. Aber es kommt eben nicht zum Eisprung. Ja, das heißt, genauer gesagt, ist es eben dieser fehlende Eisprung. Jetzt hatte ich gesagt, auf den Hypothalamus komme ich nochmal zu sprechen. Denn um diese Disbalance zu verstehen, müssen wir so ein bisschen den Regelschaltkreis unseres Hormonsystems verstehen. Und an der Stelle gibt es eine Achse, die nennt sich eben Hypothalamus-Hypophysen-Ovarien-Achse. Das ist einer von diesen Regelkreisen in unserem Körper, der miteinander kommuniziert. Und man kann sich den Hypothalamus im Gehirn eben so ein bisschen vorstellen wie die Geschäftsführerin von unserem Hormonsystem. Ja? Das heißt, diese Geschäftsführerin hat natürlich eine Chefsekretärin und der sagt sie, was zu tun ist. Und das tut sie über Hormone. Ja? Über, in diesem Fall beispielsweise eben GnRH. Das ist ein Hormon, das wird vom Hypothalamus zur Hypophyse befördert und die Hypophyse weiß dann wiederum, als Chefsekretärin, jetzt muss ich die und die Aufgaben eben an die Mitarbeiterin weitergeben. In unserem Fall jetzt die Ovarien beispielsweise. Ja? Und die Hormone, die hier wichtig sind von der Hypophyse, sind eben LH und FSH. Und es kann hier zu Problemen kommen, wie du eben schon gesagt hast, beispielsweise durch das Thema Stress. Denn beispielsweise durch Stress kann dieses Hormon GnRH von Hypothalamus sozusagen runterreguliert werden oder das kann einfach nicht mehr so gut kommunizieren. Und das hat wiederum Einfluss auf FSH und LH, das sind diese Hypophysenhormone, die ich eben gesagt habe. Die sind aber super wichtig für den Eisprung. Ohne die kommen wir gar nicht zum Eisprung. Ja? Die brauchen wir also. Wenn wir jetzt aber nicht mehr genug GnRH haben, kommt es da eben auch zu einer Misskommunikation von FSH und LH. Es gibt ein Spektrum bei der hypothalamischen Amenorrhö, welche Hormone in Disbalance kommen. Sehr, sehr häufig ist das LH, das ist das luteinisierende Hormon. Das kann aber eben auch dieses FSH sein. Und wenn wir beispielsweise zu wenig FSH haben, dann wird nicht mehr genug Östrogen gebildet, was wir aber brauchen, damit es zum Eisprung kommt. Ja, also das ist so eine ganze Kaskade letztendlich an Hormonmisskommunikation, die da eben stattfindet. Und die Gründe letztendlich, die wir haben bei der hypothalamischen Amenorrhö, warum kommt es überhaupt dazu? Grob gesagt eben der Stress. Wir können aber noch ein bisschen genauer sein. Es ist häufig eine Mischung aus verschiedenen Faktoren tatsächlich. Häufig ist es zu wenig Nahrung, ja, also dass die Frau einfach zu wenig isst, nicht genug genährt ist. Oder vielleicht isst die Frau genug, sie isst aber nicht genug Kohlenhydrate. Ja, also einfach, wenn wir zu wenig Carbs essen, das kann auch schon zum Problem werden. Dann Stress in dem ganz klassischen Sinne sozusagen, ja, also der ganze mentale, emotionale Stress, den wir haben, spielt häufig eine Rolle. Und eben auch zu viel Sport bei zu wenig Kalorien. Also es ist nicht zwangsläufig immer, dass die Bewegung an sich das Problem ist, sondern eher, dass wir uns zu viel bewegen für zu wenig Nahrungsaufnahme. Ein Thema ist häufig auch ein schneller Gewichtsverlust und manche Frauen sind letztendlich einfach genetisch prädispositioniert für diese hypothalamische Amenorrhö. Das heißt, da kann es eben auch schneller zu Problemen kommen, als es vielleicht bei anderen Konstitutionstypen der Fall ist. Ja? Und was ich ganz, ganz wichtig finde an der Stelle noch zu sagen, ist, dass wir häufig ja denken, wir tun uns etwas Gutes mit einer gesunden Ernährung, mit viel Sport. Das heißt, wir denken subjektiv, aber wir machen alles richtig und es ist total gut, was wir machen. Aber vielleicht sind wir schon so sehr in diesem Perfektionismus vielleicht drin, dass unser Hypothalamus eine Gefahr wittert. Und der Hypothalamus ist das Bindeglied sozusagen von Nervensystem und Hormonsystem. Das heißt, das, was wir auch aufnehmen über unsere Sinne, das bewertet der Hypothalamus. Ja? Und wenn der sagt, hey, jetzt gerade ist nicht so eine gute Zeit, ein Baby zu bekommen, denn rein biologisch ist das ja, warum wir den Eisprung haben, dann kommt es eben zu dieser hypothalamischen Amenorrhö. Das heißt, unser Körper versucht uns eigentlich nur zu schützen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig noch an der Stelle zu verstehen. Und jetzt könnte man vielleicht als Frau auch sagen, naja, ich finde es gar nicht so schlecht, keinen Eisprung zu haben. Ich habe gerade sowieso keinen Kinderwunsch. Die Periode kommt dann auch nicht, ist doch super. Aber das Thema ist, unser Zyklus ist auf ganz, ganz vielen Ebenen extrem essentiell für unsere ganzheitliche Gesundheit. Um nur mal zwei Beispiele zu nennen an der Stelle. Wenn wir langfristige Probleme mit dem Zyklus haben, kann es zum Beispiel später im Leben, gerade nach der Menopause, zu Osteoporose schneller kommen sozusagen. Ja? Weil Knochen sind ja, was viele nicht wissen, wirklich ein lebendiges Gewebe. Und Östrogen spielt eine super wichtige Rolle bei der Regulierung des Knochenumsatzes beispielsweise in den Knochen von Erwachsenen. Progesteron stimuliert die knochenbildenden Zellen. Das heißt, dass sich unsere Knochen eben immer wieder regenerieren. Und wenn wir die Hormone nicht haben, dann haben wir diesen Vorschuss an Positivität für unsere Knochengesundheit nicht. Und ähnlich ist es mit der Herzgesundheit. Ja, also auch die Herzgesundheit, da ist unser Zyklus unglaublich wichtig für, dass wir eben später beispielsweise nicht eine Tendenz haben Richtung Herzinfarkt oder an kardiovaskuläre Erkrankungen. Ja.
Da hast du jetzt schon drei Fragen in einem Sitz beantwortet, liebe Laura. Zuerst das mit den Hormonen, sehr anschaulich erklärt, vielen lieben Dank dafür. Und auch nochmal der Hinweis an dieser Stelle, das merke ich nämlich auch sehr viel, dass viele Frauen das erstens mal ja schon ein bisschen positiv sehen, keine Tage zu haben, weil dann Schmerzen fallen weg, keine Tampons wechseln und viele Frauen verstehen es ja nicht, weil sie ja vermeintlich gesund sind. Ja? Sie rocken jedes Outfit, sie machen Sport, die ganze Checkliste, wenn es vermeintlich darum geht, wie gesund man ist, wird abgehakt. Da ist nur das klitzekleine Thema mit der fehlenden Regelblutung. Jetzt war das bei mir auch so. Bei mir war es allerdings so, dass es schon vor Jahren ausgelöst war. Da hatte ich noch keinen Sport und noch keinen vielleicht gemäßigten Genuss oder sagen wir Appetit. Und dann hat sie sich so schleichend entwickelt. Und dann sagen ja mittlerweile viele Frauenärzte auch, weil die bekommen das ja auch mit, dass man immer wieder gegen die Pille basht und dass die Pille nicht gut ist oder zumindest man nicht auf künstliche Hormone setzen will. Jetzt hat mir meine Frauenärztin aber wieder gesagt, ich soll auch mit der Pille anfangen. Surprise, surprise. Das ist irgendwie so das Gängigste. Sie hat aber auch gesagt, und das bin ich gespannt, was du dazu sagst, weil sie gesagt hat, naja, aber wenn der Körper eben nicht selbst in der Lage ist, diese Hormone herzustellen, du sagst es, es ist ja wichtig, nicht nur für den zukünftigen Kinderwunsch, es ist für die Herzgesundheit wichtig, es ist für die Knochengesundheit wichtig, dann müssen wir es halt eben auf künstlichen Weg zuführen. Was sagst du zu dieser Aussage?
Letztendlich, glaube ich, gibt es dazu keine pauschale Aussage, weil es kommt immer auf den Individualfall an. Was wichtig ist, wenn wir über die Pille sprechen, ist, dass das keine natürlichen Hormone sind. Die haben nicht die positiven Auswirkungen, die unsere natürlichen Hormone haben. Ja? Von daher, das wissen viele Frauen eben auch nicht. Und da muss man eben aufpassen, weil die Pille einfach extreme Nebenwirkungen und auch langfristige Nebenwirkungen haben kann. Ja? Also wenn das beispielsweise empfohlen wird, wenn wir ein junges Mädchen haben, die Depressionsgefahr steigt extrem an, beispielsweise. Ja? Auch diese Vorteile auf die Knochengesundheit und Co., das ist bei der Pille zum Beispiel nicht gegeben. Ein anderes Thema ist, wenn wir in der Menopause über Hormonersatztherapie sprechen, bioidentische Hormone, gerade bioidentische Hormone. Das kann sinnvoll sein, ist aber eben eine super, super individuelle Entscheidung. Also ich bin da niemand, der irgendwie sagt, so generell absolut gegen Hormone, nein. Ich glaube, das sollte sich immer ganz genau angeschaut werden. Genauso, wenn wir zum Beispiel Themen haben wie ein Lutealphasendefizit, ja, also wo die zweite Zyklushälfte verkürzt ist. Manche Frauen leiden dadurch extrem, weil der Progesteronspiegel einfach zu gering ist. Da kann es Sinn machen, eine Progesteroncreme zu nutzen, definitiv. Sollte aber eben individuell auf jeden Fall sich angeschaut werden und empfohlen werden. Und ich bin natürlich eine Verfechterin davon, erstmal das Ganze auf natürliche Art und Weise zu versuchen, weil man kann einfach sehr, sehr, sehr viel über Lebensstilinterventionen machen, über die Ernährung machen, über teilweise eben auch die Einstellung machen. Man muss sich nur Zeit geben, ja, denn ich arbeite ja so, mein Tool ist ja der Ayurveda und Ayurveda ist eben keine Pille, die man mal eben nehmen kann und dann ist alles wieder gut, sondern das ist etwas, was einfach Zeit braucht und wir müssen unserem Körper einfach auch Geduld entgegenbringen, weil gerade bei einer hypothalamischen Amenorrhoe, das ist ja nichts, was durch ein, zwei Monate suboptimalen Lebensstil oder ein bisschen zu viel Stress kommt. Das hat sich über Jahre oft aufgebaut, ja. Und deswegen dürfen wir da eben so fair sein, auch zu sagen, hey, ein bisschen Zeit dürfen wir uns da einfach geben und eben mit Leuten zusammenarbeiten, die da Ahnung haben. Ich spreche auch immer super gerne von einem Gesundheitsteam. Also wenn man dann eine Ärztin oder einen Arzt noch mit an Bord hat, die eben Ahnung vom Thema hat, vielleicht auch ganzheitlich dann eben an der Stelle arbeitet oder mit TCM noch arbeitet. Meine Gynäkologin hier in Hamburg arbeitet zum Beispiel auch mit TCM. Da kann man sowas auch unterstützen, mit Massage und Co., dann finde ich das extrem schön und da kann man schon sehr, sehr viel mitmachen. Ja.
Und hast du da konkrete Vorschläge oder Beispiele, was man machen kann? Weil ich sehe jetzt wieder die leistungsgetriebenen Frauen, die ihren Lebensstil perfektionieren, alles versuchen mit Ernährung und dann sich wieder in das nächste Ding stürzen, um vermeintlich gesund zu sein. Also gibt es da irgendwas, was du da empfiehlst?
Außer ja, Zeit also... Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es auf jeden Fall eine Strategie. Das Erste ist natürlich, dass man erstmal schaut, dass man wirklich eine Diagnose auch bekommt. Das ist erstmal sowieso der allererste Schritt und das natürlich auch mit einer Arzt oder einer Ärztin zusammen macht. Und da gibt es halt erstmal Sachen, worauf man schon mal für sich achten kann, wenn man halt erstmal weiß, okay, ich brauche halt erstmal diese Diagnose, weil alleine das ist schon nicht so einfach zu bekommen. Ne? Ich hatte schon gesagt, was alles abgeklärt werden muss, das muss eben auch erstmal gemacht werden. Das sind halt eben auch viele Tests, die dazu notwendig sind letztendlich. Und das heißt, erstmal bei sich schauen, was sind denn eigentlich meine Symptome, außer die ausbleibende Periode. Ja, beispielsweise ist es bei den Frauen eben auch häufig ein Kältegefühl, was man hat, dass man gar nicht so richtig warm wird oder Schwierigkeiten damit hat, warm zu werden. Man kann auch mal sich selbst so ein bisschen reflektieren, okay, habe ich einen perfektionistischen Hang beim Thema Ernährung? Ist vielleicht zu viel Bewegung da oder beziehungsweise esse ich zu wenig für meine Bewegung? Libido ist auch immer ein Thema. Das heißt, häufig ist dann eben auch eine geringe Libido vorhanden oder auch wenig Sekrete. Ja, also wir haben ja im Verlauf des Zyklus unterschiedliche Sekrete, Zervixschleim, der auch eine unterschiedliche Konsistenz hat. Häufig sind eben kaum oder keine Sekrete vorhanden bei hypothalamischer Amenorrhoe, gerade wenn wir eben sehr geringen Östrogenspiegel haben. Sowas wie Stimmungsschwankungen können da reinspielen, schlechter Schlaf kann auch da reinspielen. Ne, auch eine Essstörung, die vielleicht früher mal vorhanden war, das sind alles Themen, die sein können. Muss nicht sein, es kann auch immer hier, muss natürlich auch nicht alles sein, kann eine Auswahl sein, aber das ist auf jeden Fall erstmal schon mal das Erste, um bei sich zu schauen, okay, würde das denn bei mir überhaupt hinkommen? Oder gibt es vielleicht eben auch ganz andere Gründe wie Schilddrüse, PCOS und so weiter und so fort? Also das ist schon mal so der allererste Schritt. Und was man dann eben auch noch machen kann, ist auf jeden Fall, sich die eigenen Muster noch mal genauer anschauen, die dazu führen können. Ja? Und natürlich fangen wir da beim Thema Ernährung an der Stelle. Ja? Das heißt, da würde ich bei jeder Frau auch wieder da individuell schauen, wie ich da vorgehe, weil man natürlich mit jemandem mit einer Essstörung oder die früher eine Essstörung hatte, anders umgeht als mit jemandem, der vielleicht ja einfach so einen Hang zum Perfektionismus hat. Weil mit so jemandem zum Hang zum Perfektionismus, da kann man vielleicht mal mit einem Ernährungstagebuch arbeiten, einfach um mal zu schauen, sind das zu wenig Kalorien, ja? Weil unter 1800 Kalorien sollte so gut wie keine Frau essen, ja, sondern gerne eben mehr. Bei einer Essstörung würde ich niemals, oder auch mit einer Historie von Essstörung, würde ich niemals mit einem Ernährungstagebuch arbeiten, ja, weil das ist schon, das kann schon zu triggernd sein, ja, sondern da einfach mit diesem Aufbau arbeiten, darüber sprechen, wie können wir denn mehr Essen ins Leben integrieren? Wie fühlt die Frau sich damit auch wohl? Das kann auch ein sehr langsamer Prozess sein, ja, weil gerade wenn man eben zu diesem Perfektionismus neigt, das muss man erstmal alles wieder so ein bisschen entwirren, sag ich mal. Also da Schritt für Schritt vorgehen, ganz langsam aufbauen. Dann eben dieses Thema Stressmanagement, überhaupt mal zu reflektieren, was löst denn eigentlich Stress in meinem Leben aus? Und wie fühle ich mich damit? Habe ich Tools? Habe ich Coping-Strategien, gesunde Coping-Strategien für mich, die mich mit dem Stress umgehen lassen oder eben nicht? Also da nochmal genau hinschauen. Und eben vielleicht auch gegebenenfalls weniger Sport. Gerade wenn es schwerfällt, mehr zu essen, dann ist es in dem Moment tatsächlich bei der hypothalamischen Amenorrhoe eine wichtige Strategie, auch All-in zu gehen. Und All-in bedeutet in dem Moment vielleicht, obwohl Bewegung natürlich total wichtig und gesund ist, aber bedeutet in dem Moment vielleicht, eine halbe Stunde spazieren gehen pro Tag ist das Maximum. Ja? Und dann gleichzeitig, ne, auf diese 2500 vielleicht auch noch mehr Kalorien zu kommen, um einfach dem Körper erstmal wieder eine Substanz zu geben. Keine Lebensmittel verbieten, keine Lebensmittelgruppen verbieten an der Stelle. Ja? Also da sind Kohlenhydrate tatsächlich auch einfach ein wichtiger Punkt, den wir mehr mit integrieren dürfen, den viele Frauen ja auch meiden und was dann eben zu Problemen führen kann. Ja, das vielleicht erstmal so als ersten Ansatz.
Sehr schön. Ich finde tolle Tipps und auch an dieser Stelle alle Zuhörer, die sich wundern, okay, ich will da mehr erfahren. Wir gehen gleich noch auf Laures Angebot ein. Was mir auch geholfen hat, war das Buch No Period, Now What. Da ging es auch speziell darüber und auch, wie die Laura jetzt gesagt hat, einfach mal genau hinzuschauen. Denn ich glaube auch, es hilft jetzt nicht, Yoga zu machen und dann die Ernährungsform auszuprobieren und das, sondern wirklich mal ehrlich zu sich zu sein. Wo könnte denn eigentlich der Haken liegen? Und oft, wenn man ganz ehrlich zu sich ist und ganz mutig, weiß man das eigentlich meistens auch und kann da ansetzen und seinen Körper wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht bringen. Zum Abschluss, Laura, könntest du uns noch mitteilen, wie Frauen und Interessierte mehr über deine Arbeit und Expertise in dem Bereich Zyklus, Hormonbalance, Frauengesundheit erfahren könnten? Gibt es irgendein Thema eigentlich, auf was du dich spezialisiert hast? Also Frauengesundheit ganz allgemein oder?
Ja, tatsächlich die Kombination von Ayurveda und Frauengesundheit und Hormongesundheit. Und was ich sehr, sehr liebe, ist diese Verbindung von dieser alten indischen Lehre. Das ist ja das indische Medizinsystem letztendlich, Ayurveda, was eben sehr viel in Europa mit Lebensstilinterventionen zu tun hat und eben der modernen Wissenschaft. Deswegen mache ich ja meinen Ernährungsmedizin-Master auch noch. Und die Ausbildung in den USA, die war auch sehr, sehr wissenschaftlich. Und ich mag die Kombination einfach sehr gerne und eigentlich ist das so der Schwerpunkt. Ich glaube, Ayurveda und Frauengesundheit, jetzt kein spezielles Krankheitsbild sozusagen, sondern da decke ich dann tatsächlich alles ab. Und ja, deswegen habe ich eben auch die Weiterbildung im Bereich Ayurveda und Frauengesundheit. Das ist so mein größtes Angebot, sag ich mal. Aber gerade nächstes Jahr möchte ich gerne auch einen Kurs anbieten zur Fertility Awareness Method. Darüber hatten wir kurz gesprochen. Das ist so ein bisschen NFP, natürlich Familienplanung, in die Richtung geht es. Also wie kann ich natürlich verhüten auf natürliche Art und Weise, um eben nicht die Hormonknaller zu nehmen? Oder wie kann ich auch meinen Kinderwunsch unterstützen, indem ich meinen Zyklus besser kennenlerne? Und es geht letztendlich darum, seinen eigenen Zyklus sehr, sehr, sehr gut kennenzulernen und eben auch die Vorteile des eigenen Zyklus nochmal besser kennenzulernen. Und das ist letztendlich, wie ich finde, für alle Frauen super, super wichtig und kann so ein unglaublicher Mehrwert sein. Also auch im Bereich der hypothalamischen Amenorrhoe, natürlich hat man in dem Moment erstmal keinen Zyklus, aber mal ein Verständnis dafür aufzubauen, wie der Körper eigentlich funktioniert, wie der Zyklus funktioniert und dann vielleicht sich selber auch mal zu beobachten, gerade dieses Sekrete-Thema, was ich eben schon angesprochen hatte, ist da bei mir Sekret, tut sich da was, habe ich vielleicht noch ein bisschen Östrogen, was ich daran auch erkennen kann, also man kann am eigenen Zyklus unglaublich viel ablesen tatsächlich und man kann über seinen gesamten Gesundheitsstatus dadurch unglaublich viel ablesen und das ist eben ein Kurs, der ich hoffe ja nächstes Jahr auf jeden Fall ins Leben gerufen wird, sodass da die Frauen sich selbst einfach noch ein bisschen besser kennenlernen können. Und was ich aktuell auch plane, sind noch einige Webinare einfach anzubieten, dass man so ein bisschen immer in verschiedene Thematiken einsteigen kann. Ich denke, sowas wie Progesteronmangel wird dabei sein, mit Sicherheit auch Verhütungsmethoden und Schilddrüse und Nebenniere wird mit Sicherheit auch nochmal ein Thema sein. Also all diese Sachen, da kann man dann auf meiner Website einfach mal schauen. Das ist laura-krüger.com oder eben auch bei Instagram. Das ist laura.krüger.frauengesundheit. da findet man mich auf jeden Fall, ja.
Sehr schön. Wir verlinken auch alles in den Shownotes. Laura, es ist so schön, dir zuzuhören. Man merkt, du brennst für dieses Thema. Das lange Warten hat sich definitiv ausgezahlt. So viel sei schon mal verraten. Wir verlinken, wie gesagt, alles in den Shownotes. Und an dieser Stelle, ja, die Ausstrahlung wird 2024 sein. Das heißt, wenn du, lieber Zuhörer und Zuhörerin, das gerade hörst, dann schau dich mal um und schau, was die Laura bereits umgesetzt hat und was sie anbietet. Ich tue es auf alle Fälle. Vielen lieben Dank, Laura, dass du dir Zeit genommen hast. Und dann hoffentlich bis ganz bald.
Total gerne, danke, dass ich da sein durfte.
Das war's auch schon mit der aktuellen Folge. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat und dass du wesentliche Erkenntnisse daraus mitziehen konntest. Ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Küchentischrunde wieder mit dabei bist. Deine Michaela.